So, liebe Gäste, ich denke, es ist 11 Uhr und Zeit für den zweiten Vortrag. Wenn Sie sich jetzt durch Tech, LaTeX entsprechend inspiriert angesprochen gefühlt haben, dann lassen Sie sich überraschen, wie wir automatisiert Dokumente verarbeiten können. Bitte schön, Jörg.
Ja, guten Morgen noch, ja, um 11. Ja, ich als Anwender von LaTeX habe es dann irgendwann mal so weit gebracht, halt auch Vorlesungsskripten mitzuschreiben. Und das Ganze entwickelte sich dann auch noch zu einem etwas größeren Projekt. Und an der Stelle habe ich dann einfach diese Erfahrung gemacht, was es dann alles heißt, was man alles investieren muss, um ein LaTeX-Dokument, um Dokumente automatisch mehr oder weniger in übersetzen und dann irgendwo auch mit auf eine Webseite zu bringen. Die Erfahrungen aus dem Projekt will ich hier jetzt im Prinzip alle mal mit der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, denn fände es etwas schade. Angefangen hat alles damit, dass ich in der Prüfung die Erfahrung oder beziehungsweise beim Lernen für Prüfungen die Erfahrung gemacht habe, dass meine Mitschriften nicht mehr zu entziffern sind und ich ja dann meine Schwierigkeiten hatte. Zu der Zeit hatte ich mir dann auch ein neues iBook gekauft und da kam die Idee, einfach doch gleich die Mitschriften in TeX zu machen, um die Lesbarkeit wenigstens zu garantieren, wenn nicht unbedingt auch die Vollständigkeit. Das habe ich dann halt auch gemacht, mich in die Vorlesung reingesetzt und da fleißig mitgetippt. Es kamen dann so von den Kommilitonen die Fragen, ja, können wir das Dokument auch haben? Ich hätte das gerne, ich würde gerne nochmal was nachlesen und so. Sodass ich dann einfach die TeX-Datei ins Web geknallt habe, fertig, ladet sie euch runter, dort und dort ist sie. In gewisser Weise entwickelte sich dann auch die Hoffnung, naja, vielleicht schreibt noch hier jemand anders mit, vielleicht arbeitet noch jemand anders an dem Dokument mit und gibt Korrekturvorschläge, Erweiterungen und sowas alles mit, dass man dann wirklich so eine gemeinschaftliche Vorlesungsmitschrift hinbekommt. Ja, das war die Hoffnung. Für mich als Werkzeuge waren einerseits der Editor. Die Geschichte ist, LaTeX durch die Trennung von Editor und Übersetzungsprogramm, also dem Programm, wo ich meinen Quelltext schreibe und dem Programm, was die Ausgabe generiert, habe ich die freie Wahl. Ich kann eigentlich alles Mögliche. Ich kann letztendlich auch meinen LaTeX in Notepad oder Word schreiben oder ich kann eben dafür auch spezielle Editoren verwenden. Ich persönlich verwende als Editor für alle anderen Dinge auch JED. Das ist so ein Emacs für arme Leute, so eine etwas abgespeckte Variante und einen LaTeX-Modus, in dem JED mit drin ist, habe ich dann selbst irgendwann mal erweitert und aufgebohrt, eben auch mit dem Ziel oder mit den Erfahrungen, die ich selbst beim Vorlesungsmitschreiben gesammelt habe. Einfach, dass so gewisse Befehle und sowas einfach flüssiger von der Hand gehen, sodass ich es dann auch wirklich geschafft habe, als Student der Informatik und Mathematik meine ganzen mathematischen Vorlesungen live mitzuschreiben. In der Informatik bzw. die textlastigen Vorlesungen sind gar kein Problem. Da kommt es dann eher darauf an, dass man das Zehn-Finger-System beherrscht. Texte an sich schreiben ist nicht das Ding. Eher eben dann in der Mathematik, dass man die Gleichungen und alles ziemlich flüssig mittippen kann oder andere Dinge, die halt mit auftreten. Schwierig, und das konnte ich eigentlich nicht lösen, sind Grafiken. Also wenn der Professor dann nochmal schnell eine Zeichnung an der Tafel mitmacht, das habe ich nicht geschafft umzusetzen. Allerdings weiß ich eben jetzt von Jens Kubitz hier auch macht, dass er Grafiken, also Graphen, also Kurven und sowas, auch mittlerweile in LaTeX sehr gut mitschreiben kann, weil es dafür eben auch entsprechende Pakete gibt. Und dann sage ich nur noch, ich brauche ein Koordinatensystem, den Befehl dafür, blub, und LaTeX macht mir das Koordinatensystem, sodass man unter Umständen schneller sein Koordinatensystem hat, als es der Prof an die Tafel gezeichnet hat. Wenn dann noch irgendwelche Standardfunktionen reinkommen, Sinus, dann ist es einfach, ich möchte eine Sinuskurve, blub, und LaTeX bastelt mir dann den Graphen zusammen. Aber das eigentlich nur so am Rande, das ist eigentlich so dieses Werkzeug, was ich verwendet habe. Das Ganze funktioniert mit einem Emacs genauso wie mit einem Technik-Sender oder sowas. Ist einfach dann der Editor speziell eine Frage der eigenen Gewohnheiten, was man lieber hat und was man eigentlich mehr mag. Dann ein Werkzeug, was sich eigentlich sehr lohnt. LaTeX hat ja diese Angewohnheit, dass man es mehrfach übersetzen muss, um verschiedene Dinge zu erreichen. Einerseits eben, dass das Inhaltsverzeichnis kommt, dass ein Index mit eingebunden wird, dass man Verweise und sowas alle gemacht werden. Dafür muss man LaTeX halt mehrfach laufen lassen. Es gibt da verschiedene Sachen. Eines da heißt Rubber, passend zum LaTeX. Dass man einfach nur noch Rubber aufrufen muss und er führt entsprechend oft LaTeX aus zum Übersetzen des Dokuments, beziehungsweise ruft auch noch andere Hilfssysteme wie das zum Index, den Indexgenerator oder den BibTeX, also was für die Bibliografien ist. Sprich, ich muss selbst nicht darauf achten, sondern Rubber ist einfach ein Hilfswerkzeug, was mir diese LaTeX selbst entsprechend oft übersetzt. In Bezug auf die Automatisierung ist das eben genau das, was ich dann haben will, dass ich nur noch sage, Rubber tue, und ich bekomme dann auch wirklich mein Endergebnis und muss nicht ständig gucken, ist denn jetzt schon LaTeX oft genug ausgeführt worden. Rubber hat auch noch die schöne Angewohnheit, dass es Grafiken automatisch in entsprechende Formate konvertiert. Also wenn ich in meinem Dokument stehen habe, Include Graphics, um halt ein Bild einzubinden, dann guckt Rubber, was existieren alles für Dateien, die Tesh verwenden könnte. Und wenn eine entsprechende Datei nicht da ist, aber eine andere Datei mit einem gleichen Namen existiert, dann wandelt Rubber das um mit entsprechenden Hilfswerkzeugen, die installiert sein müssen. Aber so kann ich zum Beispiel ein Bild haben, also ein JPEG, was ich ja direkt in PDFs einbinden kann. Aber wenn ich zum Beispiel eine PostScript-Datei erzeugen will, kann ich da eben nicht direkt JPEG verwenden. Rubber wird eben on the fly mir ein PS erstellen, was ich wiederum in mein PostScript einbinden kann. Wenn mein LaTeX kurz ordentlich geschrieben ist, also nicht, dass ich eine Dateiendung bei Include Graphics mit angegeben habe, dann kann ich im Prinzip mit Rubber ohne problemlos sowohl eben das PDF erstellen als auch das PostScript-Dokument. Oder eben dann noch so weitgehend, mit gewissen Programmen hat man ja andere Ausgabeformate, was nicht unbedingt dann die Pixelgrafiken sind, sondern wie das Programm XFIG oder andere DIA und sowas können ihre Ausgaben in dem Format speichern. Und das wird dann automatisch von Rubber in ein entsprechendes Format umgewandelt, was LaTeX dann lesen kann und verarbeiten kann. Also ich habe damit eigentlich so eine automatische Umwandlung aus den Formaten, die ich eventuell in mein Grafikprogramm verwendet habe, in ein Zwischenformat, mit dem LaTeX dann weiterarbeiten wird und dann das Dokument automatisch erstellt. Also es ist im Prinzip dieser Weg, den ich eigentlich haben will für eine Entwicklung, wo ich meine Grafik bearbeite, sage, übersetzen und diese ganzen Zwischenschritte, die ich eigentlich von Hand gehen müsste, den Export in ein LaTeX-gerechtes Format und LaTeX dann entsprechend aufzurufen, das übernimmt alles Rubber. Das Problem an Rubber ist leider, dass sich der Entwickler nicht mehr drum kümmert. Also ich habe auch noch ein Problem offen stehen, was eigentlich so dann da vor sich hin schimmelt. Aber Rubber funktioniert. Also ich habe es im Einsatz, ich verwende es auch weiterhin und bis eben auf super Spezialfälle kann man damit arbeiten. Daher empfehle ich es eigentlich auch noch jetzt. Wer natürlich noch das andere, Latish Make ist so ein Paket, so in die, wo mit Make-Files einfach gearbeitet wird. Wer solche Sachen von der Programmierung her kennt, einfach vom Quellcode her schon, vielleicht ist das für den ein einfacher Einstieg oder eine zukunftsträchtigere Variante, weil Latish Make wird zurzeit noch weiterentwickelt. Aber Rabbe einfach als ein Werkzeug, mit dem ich automatisch einfach von meinen Quelldateien, von meinen echten Quelldateien zu dem Endprodukt komme. Und dann eine Geschichte wollte ich jetzt noch mit darauf hinweisen. Xindi, ein Ersatz für MakeIndex. MakeIndex ist einfach dafür notwendig, wenn man einen Index in einem Dokument erzeugen möchte, dass der geordnet wird und entsprechend aufbereitet wird. Oder nein, beziehungsweise die Aufbereitung macht Latish, aber eben die Sortierung und alles. Und MakeIndex hat einige Probleme, einige Schwächen. Es hat uns in dem Projekt an einigen Stellen dann getroffen, wo einfach die Alternative her musste und die lautet einfach Xindi. Konkret ging es eben an UTF-8-Unterstützung, beziehungsweise wird bei dem Index, den Xindi macht, werden da spezielle, also Hash-interne Codierungen mitverwendet, die mit denen Make-Index nicht umgehen kann. Wer also vielleicht jetzt wirklich irgendwie Projekte neu anfängt oder sowas, gleich in die Richtung Xindi gucken, weil das eigentlich das ist, was noch das ist, was weiterentwickelt wird. MakeIndex ist zwar auch in der Literatur ständig empfohlen, aber auch mehr oder weniger seit 2000, also seit über 10 Jahren, als veraltet erklärt worden. Es ist einfach von der Vergangenheit her das Standardwerkzeug gewesen, und Xindi soll jetzt der Ersatz werden. Die Geschichte war, dass mit dem Veröffentlichen der Tash-Dateien nicht das Ende erreicht war. Also es hatte es kamen trotzdem immer wieder die Anfragen mit, ich hätte gern ein PDF. Ja. Also nee, einerseits war es, dass ständig dieses Kopieren der Dateien, welche habe ich jetzt gerade nochmal verändert in der Vorlesung und sowas, hat mich einfach dann dazu gebracht, eine Versionsverwaltung zu verwenden. Damals war einfach für mich SVN, beziehungsweise es gab auch noch gar nicht sowas wie, Git gab es damals nicht. So. Und deswegen habe ich einfach in der Uni ein SVN aufgesetzt, in das ich immer meine Vorlesung am Ende reingelegt habe. Und dann habe ich nur noch gesagt, SVN Commit, und er hat sich darum gekümmert, die entsprechenden Dokumente auch zu aktualisieren. Das war einfach ein Verzeichnis in meinem Home Directory, und jeder Benutzer konnte eigentlich davon sich sein Checkout machen. Aber es hat eigentlich keiner gemacht. Ich weiß konkret von einem Fall, dass er das probiert hat, weil er sich dann an mich gewandt hat, und gescheitert ist, aber es ist die Sache, dass SVN eigentlich keiner haben will, und auch eigentlich wollte keiner die Tash-Datei an sich haben, sondern es wollte eigentlich jeder das schöne PDF am Ende, was er sich ausdrucken kann und mit dem er die mit dem er im Prinzip arbeiten kann. Wir haben alle Informatik studiert. Und so kam im Prinzip dann die Geschichte der Automatisierung ins Rollen. Ich musste also, weil ich eigentlich keine Lust hatte, das PDF zu bauen und noch das PDF dann auch wieder an die richtigen Stellen und alles zu kopieren oder beziehungsweise auch das PDF mir durch das SVN durchschleifen und alles, wollte ich einfach nicht. Und so war dann der Anfang zu dieser Automatisierung. Und das war einfach das Mittel der Wahl war vom SVN der Post-Commit-Hook. Im SVN habe ich ja die verschiedenen Möglichkeiten, Programme auszuführen an gewissen Punkten. Und eine Möglichkeit ist eben, nachdem ein Commit gemacht wurde. Und so habe ich dann einfach ein kleines Shell-Skript geschrieben, was nach einem Commit sich die Latish-Datei aus dem SVN genommen hat, hat die mit Rubber übersetzt. Und das PDF, was rausgefallen ist, wurde einfach an eine Stelle im Verzeichnissystem kopiert, die übers Web erreichbar war. Also einfach so der einfache Weg, der einfache Schritt zur Automatisierung, dass ich so wenig wie möglich Arbeit habe, wenn ich schon mittippe und für die anderen mitschreibe. Der SVN-Hook oder dieser Post-Commit-Hook ist das Herzstück dieser ganzen Automatisierung. Das ist im Prinzip alles, wo das Ganze passiert. Zusätzlich ist einfach noch mit die Meldung, weil dann auch eben Jens Kubice mit eingestiegen ist in die ganze. Und dass zum Beispiel im Verteil gemeldet wurde, wann sich irgendwas geändert hat. Kennt man von Quelltexten her, ist eigentlich üblich, dass es irgendwie auf eine Mailingliste oder sowas läuft, Commit-Meldung. Das läuft auch mit über dieses über den SVN-Hook. Und ich habe dann auch noch einen kleinen Schnipsel, weil ich dachte, es interessiert irgendjemanden, dass man die Meldung des letzten Commits mit auf die Webseite schreibt. Also das ist in dem Sinne kein Voodoo oder sowas, es ist eigentlich nur, dass man ein Shell-Skript hat, was am Ende eines Commits ausgeführt wird und mit Hilfe einiger Werkzeuge, eben Wrapper, die entsprechende Information dann an entsprechende Stellen im Dateisystem legen. Dann kam irgendwann JIT und mit JIT hat man natürlich auch Zugriff auf SVN-Repositories und kann dort die Commits machen. Mit JIT hat sich dann bei mir auch die Art und Weise der Commits umgestellt. Es waren nicht mehr diese großen Monster-Dinger, die ich nur reingeknallt habe und damit ich es hatte, sondern es kamen die vielen kleinen Commits. Und an der Stelle artete das dann eigentlich immer, wenn ich die vom JIT ins SVN übertragen habe, die Sachen in einen DOS-Angriff auf diesen Rechner aus, weil dann plötzlich 500 Mal das Dokument übersetzt wurde, weil eben 500 Commits reingekommen sind. Das ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich einfach, wenn man mit derartigen Werkzeugen umgeht, also wenn man mit JIT oder eben mit mehrfach Commits auf dieses SVN losgeht, sollte man eben irgendwelche Möglichkeiten sich gleich mit einbauen, dass derartige DOS-Attacken abgefangen werden. Ich habe das einfach gemacht. Es findet keine Übersetzung sofort statt, sondern etwas zeitverzögert. Und wenn innerhalb von 5 Minuten keine neuen Änderungen im SVN gelandet sind, wird das Dokument übersetzt. Wenn neue Änderungen mit eingetroffen sind, dann wird im Prinzip kein Übersetzungsvorgang angestoßen. Dass mehrfach Commits einfach nur zu einer Übersetzung, zwar zeitverzögert von ein paar Minuten, aber im Prinzip nur zu einer Übersetzung führen und damit nicht mehr den Rechner in die Knie zwingen, denn der LaTeX-Lauf braucht auch seine Ressourcen. Und was damit dann noch kam, die Mailingliste wurde jedes Mal geflutet, dass im Prinzip dann Haufen Meldungen auf die Mailingliste eingeströmt sind. Ich habe es dann so gebastelt und habe einfach aus einem Commit-Bereich, also was im Prinzip in den letzten 5 Minuten passiert, habe ich zusammengefasst einfach zu einer E-Mail und mehreren Anhängen in dem Sinne, sodass man dann sieht, okay, jetzt sind wieder mal für dieses Skript mehrere Änderungen reingekommen. Konkret habe ich eben diesen Post-Commit-Hook und der stößt dann nochmal ein anderes Shell-Skript an, zum Übersetzen, zum Erzeugen der Ausgabe, weil dieses Skript auch dann auch mal schnell von Hand verwendet werden kann, was man im Prinzip auch bei sich vor dem Commit ausführen kann, dass man es mal machen kann. Die URLs für die beiden Skripte habe ich einfach hier unten mit hingeschrieben. Wer konkret Interesse hat, wie ich das nun programmiert habe, teilweise sieht es etwas krank aus. Wenn es also konkret interessiert, was ich gemacht habe, wie bei diesem Projekt konkret die Skripten alle gestaltet sind, kann sich die mal konkret anschauen. Dann von der Verzeichnisstruktur habe ich anfangs angefangen und für jedes Skript einen eigenen SVN-Repository angelegt. Das hat sich eigentlich mit der Zeit dann als aufwendig erwiesen. Einfach weil ich mit Änderungen an den Hooks musste ich jedes Mal diese Änderungen an einer Vielzahl von Repositories nachvollziehen, beziehungsweise diese Repositories lagen halt bei mir im Home Directory und entsprechend kam nur, also hatte nur ich Schreibzugriff und es konnten nicht einfach irgendwelche anderen Mitwirkenden sich eigene Repositories anlegen. Das habe ich dann dadurch gelöst, dass ich doch dann die ganzen Repositories, die es schon gab, wieder zusammengeführt habe und in ein Repository gesteckt habe und jedes Skript hat dort ein Unterverzeichnis bekommen, womit es dann die, womit im Prinzip jeder Mitwirkende selbst sich das Verzeichnis anlegen konnte und darin einfach arbeiten konnte. Um dann solche obskuren Sachen zu abzufangen, dass Massen oder dass ein Commit an vielen Skripten, ob gewollt oder ungewollt, Änderungen vornimmt, habe ich einfach die Möglichkeit dieses Pre-Commit-Hooks genutzt und prüfe in diesem, ob auch wirklich nur ein Zugriff auf ein Verzeichnis, also auf ein Unterverzeichnis stattfindet und im Fehlerfall weise ich einfach diesen Commit zurück. Also es ist an der Stelle einfach nicht möglich, dass jemand wirklich so einen Commit macht, indem er an mehreren Skripten etwas verändert, sei es eben gewollt oder auch ungewollt. Die Sache ist einfach, dass man, ja, jeder macht Fehler und an der Stelle sollten die einfach mit abgefangen werden. Zusätzlich konnte ich dann auch noch, oder habe ich dann noch mit dem SVN solche Geschichten wie die Webseiten gepflegt und eben diese ganzen Werkzeuge, die kleinen Helferlein, die ringsherum um das Projekt mit entstanden sind. Um dann konkret eine Unterscheidung zu machen, habe ich diesen etwas komische Variante gewählt und habe einfach, um ein Skript zu identifizieren, also welches ist ein Unterverzeichnis, was ein Skript enthält, muss man einen Bindestrich. Ist ein komischer Hack, eine Liste wäre da, glaube ich, sinnvoller zu pflegen, aber an der Stelle bisher hat es funktioniert. Noch kurz zur Webseite, das eigentlich jetzt nur so am Rande, die Erfahrung damit. Anfangs hat uns mal jemand die Webseite in PHP geschrieben, weil halt da auch eine gewisse Automatisierung drin sein sollte. Es soll nicht für jede Webseite, für jedes Skript eine eigene Seite existieren, sondern es soll einfach eine PHP-Datei existieren, die individuell für die Seiten, für die Skripte dann eine passende Seite mit den Links auf die Ausgaben, also auf die PDF-Datei oder halt auf die Target-Sets mit den Quellen entsprechende Links und bietet. Zusätzlich, was sich dann auch als hilfreich erwiesen hat, und das kann ich dann empfehlen, falls jemand sowas macht, ist einfach eine ganz einfache Übersicht, eine schnöde Tabelle, in der man darstellt, am besten eben optisch gut erkennbar, in welchem Zustand befinden sich die Skripte. Ich habe dann auch noch so gewisse Tests mit eingeführt, also so ein ganz billiger Test, lässt sich das Skript übersetzen oder nicht, kommt es zu Fehlern oder nicht, und dass man einfach auf einen ganz einfachen Blick, auf einen schnellen Blick sieht, gibt es Probleme oder nicht. Also so eine Statusübersichtsseite hat an gewissen Stellen einfach eine sehr hilfreiche Wirkung. Dann habe ich bei diesen Skripten, also wer an Veröffentlichungen oder sowas in die Richtung denkt, die Erfahrung gemacht, dass Google eigentlich kein PDF mag. Wir haben nur beide Varianten bei uns auf der Seite stehen, Postscript-Variante und PDF-Variante. Und erstaunlicherweise tauchen bei Google in den Suchanfragen häufiger, also wesentlich häufiger, die Postscript-Varianten auf als die PDF-Varianten. Google scheint wirklich die Postscript-Dokumente zu bevorzugen und auch eher mit denen klarzukommen in Bezug auf den Inhalt, also dass es da mehr rausholt als aus PDF. Warum, wieso, kann ich nicht sagen, aber das ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Aber um eben Suchmaschinen noch auf die Sprünge zu helfen, wollte ich oder habe ich mal ein bisschen ausprobiert, es gibt auch Tesh for HT, also Tesh für Hypertext, mit dem man auch eine HTML-Ausgabe erzeugen kann oder eine XML mit MathML-Unterstützung, also dass die Formeln und alles halt in MathML gleich dargestellt werden. Und damit habe ich mal einige Experimente gemacht, um eben Google noch leichter an die Informationen kommen zu lassen, weil ich einfach denke, dass Google sich mit HTML am besten auskennt und Google auch wahrscheinlich auch sehr leicht XML und sowas lesen können wird. Allerdings, Tash4HT ist sehr penibel und will wirklich einen super LaTeX-Quelltext haben und vom Inhalt her. Solche Konstrukte wie vergessene schließende Klammer und sowas führen dort zu Problemen, weil einfach dann nicht valides XML erzeugt wird. Also an der Stelle führt das einfach dazu, dass man derartige Fehler in den Dokumenten mitfindet, hat also einfach den Vorteil der Qualitätssteigerung, aber die Ausgabe ist nicht unbedingt brauchbar. Der Firefox verweigert dann zum Beispiel die Anzeige, sodass so ein Dokument wegen einer blöden, vergessenen, schließenden Klammer unbrauchbar ist. Aber im Grunde war es eigentlich auch nur für eine Google-Hilfe gedacht. Ich habe letztendlich dann die ganze Sache fallen gelassen, weil es mir einfach zu aufwendig war, die ganzen Skripte Tash4HT fähig zu machen. Und auf der Webseite habe ich dann auch mit eingebaut, weil es uns einfach interessiert hat, wer greift denn eigentlich überall alles zu, speziell wie viele Zugriffe haben wir eigentlich aus unserer Uni, wie interessant sind unsere Skripte. Und einfach so ein Skript, was mit die wöchentlichen Access-Logs von Apache auswertet. Achso, das Skript hatte ich jetzt auch mit erwähnt. Wer derartige Auswertung oder sowas macht, kennt die Geschichte, dass die Crawler drüber rennen und massenweise Einträge generieren, die einen dann nicht interessieren. Und es ist an dieser Stelle mit einer Sammlung von so ganzen Crawler-Namen entstanden. Also wer sowas haben will, wer speziell dafür ein paar reguläre Ausdrücke haben will, kann sich da an diesem Skript bedienen. Um uns dann einen gewissen Überblick zu schaffen, beziehungsweise eben auch um eine gewisse Qualität mitzubieten bei den Vorlesungsskripten, war recht häufig schon der Gedanke mit da eben irgendwie Qualitätssicherung mit einzubauen. Also das schon das Primitive, übersetzt das Dokument oder übersetzt es nicht, dass man sofort es. Es ist wirklich schon mehrfach aufgetreten, dass einfach Dokumente in das SVN gelegt wurden, LaTeX-Dateien ins SVN gelegt wurden, die sich überhaupt nicht übersetzen ließen. Und entsprechend werden die neu hinzugekommenen Informationen natürlich auch nicht publiziert. Und jemand, der mit dem SVN arbeitet, steht an der Stelle erstmal vor einer kaputten Version. Das waren einfach so die Anfänge, dass man diese billigen Tests mitmacht. Dann war auch mit dieses, dass man eine Vereinheitlichung mit in die Dokumente hineinbringt, so eine gemeinsame Struktur, dass man Probleme einfach nicht fünfmal löst, sondern wenn man ein Problem einmal gelöst hat, dann wird das mehr oder weniger bindend für alle gemacht. Die erste Idee, die ich da hatte als Debian-Entwickler, war einfach die Geschichte, dass ich in jedes Dokument reinschreibe, ja, mein Dokument ist passend zu der Version XY der Vorlage. Es war einfach nur ein ganz einfacher Kommentar, der da eingefügt werden musste. Und wenn der Kommentar mit der aktuellen Version der Vorlage übereinstimmte, dann war der Test erfolgreich. Es brauchte nicht lange und die ganze Geschichte erwies sich als nicht praktikabel, weil einfach man den Überblick verlor, was muss einfach jetzt von Version zu Version der Vorlage wieder korrigiert werden und angeglichen werden, beziehungsweise war man einfach auf einen netten Betreuer, Bearbeiter des Dokuments angewiesen, weil er hätte natürlich jederzeit einfach die Versionsnummer erhöhen können, ohne irgendwas zu machen. Also im Grunde so ein billiger Test war nicht brauchbar. Und ich bin dann übergegangen einfach zu aktiven Tests, dass ich ganz konkret Fehler abprüfe. Und die ersten Schritte, die eigentlich auch jeder für sein Dokument, auch wenn er es nicht automatisch verarbeiten will, auch wenn er es nicht irgendwie veröffentlichen will, gehen kann, ist die Pakete NAC und OnlyAMSMAT. OnlyAMSMAT natürlich nur, wenn man Gleichungen verwendet. Aber das Paket NAG ist wirklich zu empfehlen. Man findet im Internet so viele Empfehlungen, die einfach veraltet sind, wo einfach Fehler drin sind in der Art und Weise der Umsetzung dieser Befehle. Und dieses Paket NAG warnt einen dann an diesen Stellen immer. Wenn ich also zum Beispiel fehlerhaft Befehle verwende, kann Tesh zwar mit umgehen, Tesh kann damit was anstellen, das sieht vielleicht auch toll aus, aber an gewissen Stellen wird es zu Problemen führen. Und aus dem Grunde warnt ein NAG davor. Also jetzt auch wirklich ein sinnvolles Paket, wenn man überhaupt nichts mit Automatisierung oder sowas macht. Und die andere Geschichte, auf die ich damals gestoßen bin, TeshyDate, das ist ein Perl-Skript von Markus Kurm, wo man so gewisse Prüfungen, gewisse eben veraltete Geschichten mit finden kann. Das war so eigentlich auch mit einem Vorläufer von NAG, wo einfach diese Prüfungen aber dann später direkt ins Tesh ausgelagert wurden. Das TeshyDate pflegt Markus Kurm nicht mehr, eben aufgrund dessen, dass NAG existiert, beziehungsweise sieht er es als sinnvoller an, dass diese Prüfungen direkt im Tesh gemacht werden, weil das externe Prüfen Nachteile hat. Aber für mich war es einfach erstmal ein Anfang. Dadurch, dass es nicht mehr gepflegt wird und dass es einfach nicht ausreichend war für meine Fälle, die ich alle abdecken wollte, habe ich dann angefangen und selbst ein Perl-Skript entwickelt, was ich aufrufe und gewisse Qualitätsprüfungen mache. Es hat, weil sich eben einfach herausgestellt hat, diese automatischen Prüfungen sind notwendig. Dass die Leute mit unterschiedlichen Vorwissen von Latech an dieses Skript herangegangen sind, die wieder eben Fehler eingebaut haben, wo ich gesagt habe, nein, das macht man eigentlich richtigerweise so. Oder eben, wo wir einfach gesagt haben, zum Beispiel, dass wir nur mit den Koma-Skript-Klassen arbeiten wollen, weil die für uns, für die deutschen Gepflogenheiten des Schriftsatzes angepasst wurden und deswegen nicht die englischen verwendet werden sollen. Und so eine Automatisierung ist notwendig, wenn man einen gewissen Qualitätsstandard bieten will. Diese Tests und derartiges kommt ja auch oder ist eigentlich auch in der Softwareentwicklung üblich, dass man zum Schluss Quellcode prüft auf Einheiten von Coding-Standards beziehungsweise auch andere Tests, ob die Ausgaben entsprechend sauber sind. Aber es gibt auch schon so kleine, einfache Geschichten, die man mit prüfen kann, dieser billige Test übersetzt das Dokument. Kann ich es überhaupt verwenden? Dann Wrapper bietet die Möglichkeit, hinterher wieder mein Verzeichnis aufzuräumen, sodass ich im Prinzip immer wieder von einem sauberen, definierten Ausgangspunkt über den Übersetzungsprozess zu einem sauberen Endzustand, der sich mit dem Anfangszustand decken muss, kommen kann, um eventuell Änderungen, Nebeneffekte durch Veränderung des Quellcodes von sich selbst erkennen kann. Also das eigentlich, was man aus der Programmierung her als Make Dist Clean kennt, bietet Wrapper, und da war einfach die Forderung, die ich gestellt habe, Wrapper Clean muss wieder zu dem Zustand führen, wie anfangs das Skript war, das Verzeichnis war. Und Ja, also das kann man im Prinzip dann prüfen, einfach gucken, waren vorher mehr oder sind hinterher mehr Dateien oder weniger Dateien da, als zum Anfang waren. Dann auch solche ganz einfachen billigen Tests, wird eine Index-Datei erzeugt, das ist so eine Zwischendatei von LaTeX halt, und die ist leer. Das deutet auf einen Fehler hin und sollte eben an der Stelle irgendwie ein Signal verursachen, dass man da mal hinschaut. Oder was definitiv ein Problem ist, ist, wenn LaTeX Schriften nicht findet, es erzeugt an der Stelle die Datei missfont, missfont.log. Und wenn die irgendwo existiert, muss auf alle Fälle irgendwer mal hingehen und muss was ändern. In der Regel ist es eben, dass diese Schriften dann wirklich auch fürs im System mit bereitgestellt werden. Und eine andere Geschichte, wo ich einfach gesagt habe, wir wollen in unserem SVN-Repository für die Grafiken auch wirklich das Format haben, in dem ich die Grafiken bearbeite. Also nicht irgendwie das JPEG oder in PostScript oder sowas, so ein Zwischenformat, sondern das Format, was ich hinterher, wo ich die Änderungen vornehme. Speziell, ich habe einfach sehr viele Grafiken mit XFIG gezeichnet und da ist einfach das Format, was XFIG lesen kann und speichert, FIG. Das heißt also, wenn irgendwo Grafiken im JPEG auftauchen, wird auch mit einer Warnung ausgegeben, dass man mal da nochmal hingucken kann. Sache ist, dass eben der, dass man einfach nicht alleine an diesem Skript arbeitet, beziehungsweise auch schon alleine die Sache des Vergessens, dass ich nicht unbedingt mehr nachvollziehen kann, wie habe ich damals diese Sache wirklich umgesetzt in dem Skript von vor 2 Jahren oder so, dass ich einfach einen Standard durchdrücke, der allen bekannt ist und auf dem ich einfach aufbauen kann. Das waren einfach so mit dieser, auch mit der Hintergedanke dieser Tests, dieser Prüfung, dass ich einfach ein einheitliches Niveau mit reinbekomme, über das ich die, sodass im Prinzip mehrere Leute in der Lage sind, auch wirklich an den Skripten mitzuarbeiten, dass man sich nicht erst in irgendwelche kruten Hacks oder irgendwas einarbeiten muss oder rausfinden, der verwendet Programm XY, wie geht denn das damit und so weiter. Es gab einfach eine vordefinierte Menge an Werkzeugen, mit denen gearbeitet werden sollte, Rubber, Xindi, dass man dann auf dieser Menge aufsetzen kann und arbeiten kann. Ja, zusätzlich dazu ist aber eben noch dieses Script-Check entstanden, mit dem ich auch in diesen LaTeX-Quelltext reinschaue, um gewisse Fehler zu finden. Es sind einfach Geschichten, dass man durch diesen doch starken Einsatz von LaTeX auf Probleme stößt oder einfach mal auf gewisse Umstände aufmerksam wird. Und diese natürlich dann, wenn man Fehler in einem Skript korrigiert, sollten die natürlich auch in allen anderen Skripten korrigiert werden. Also es waren einfach solche Geschichten, dass ich einfache billige Tests eingefügt habe, ist das Paket NAG überall geladen, beziehungsweise eben auch only AMSMAT, FixMAT, FixLaTeX2e und wir haben dann als die neuen Trennregeln die neue Datenbank für Worttrennung in LaTeX hinzugekommen ist, auch die Forderung gestellt, dass diese verwendet wird, sprich das entsprechende Paket dafür geladen wird, dass von dieser neu erstellten Datenbank auch entsprechend alle Skripte profitieren. Ja, also der Test, sind diese ganzen Pakete geladen, war einfach Grundanforderung. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man weiß ganz genau, oder der Skriptbetreuer kann dann oder ist im Prinzip dann angehalten, diesen Fehler auch zu beheben. Dann die andere Forderung, was ich vorhin schon gesagt hatte, Comascript soll verwendet werden. Es ist einfach das, was für den deutschen Sprachraum angepasst ist und entsprechend sollte auch nur das verwendet werden. Dann aus der LaTeX-Welt sind natürlich auch Befehle geerbt worden und Schreibweisen, die Probleme haben, die man mit gewisser Vorsicht anfassen muss. Und aus dem Grunde habe ich da gesagt, raus damit. Das wollen wir nicht. Es gibt entsprechende Befehle, die vom LaTeX bereitgestellt werden, und entsprechend soll eben mit New Command oder Renew Command gearbeitet werden und nicht mit Let und Dev, was die internen LaTeX-Befehle sind. Dann eine andere Forderung war zum Beispiel, dass ich dass man irgendwelche Änderungen oder die gemacht wurden, also wenn man irgendwelche speziellen Befehle definiert, dass man die nicht innerhalb des Texts selbst definiert, sondern dass die wirklich alle sauber getrennt am Anfang des Dokuments stehen, also in der Präambel. Dass wenn man im Prinzip irgendwelche Schwierigkeiten hat, wenn man Ungereimtheiten nachgeht, dass man dann auch sagen kann, okay, wenn hier irgendwas, ein Befehl sich merkwürdig verhält, dann kann ich als erstes ansetzen und in der Präambel gucken, weil dort sollten sich entsprechende Modifikationen des Befehls befinden. Andere Geschichte, damit wir überhaupt irgendwie den Skripten zugeordnet werden, unsere E-Mail-Adresse muss da als einfacher Text in dem Skript auftauchen, beziehungsweise die Webseite. Oder dann solche Geschichten, es gibt Pakete, mit denen lassen sich schön Befehle definieren, mit denen man so Klammer auf, Klammer zu Konstrukte machen kann, also irgendwelche zweiseitigen Geschichten. Und dann habe ich sollte eigentlich dann auch in allen Skripten mit umgesetzt werden, dass entsprechend nur noch dieses Paket verwendet wird und nicht irgendwie, wie es im Anfang war, in jedem Dokument eigene Befehle von Hand definiert wurden. Also das so ist im Grunde eigentlich ein Einzeiler, so ein regulärer Ausdruck, finde ich, irgendwo in New Command, was mir den Befehl Apps definiert. Und dann an der Stelle wird einfach rumgemeckert. Oder so ein anderer einfach umzusetzender Test, werden Pakete eingesetzt, die zwar nicht veraltet sind in dem Sinne, aber wo einfach neuere und bessere Alternativen existieren. Also wir haben konkret auch, sind wir auf Probleme gestoßen, dass zum Beispiel mit Endschirmen, dass es an gewissen Stellen einfach knallte, deswegen hieß es dann, die Skripte sollen sich nicht damit plagen, es wird überall gnadenlos Babel gefordert. Oder eben, wenn jemand Farben verwendet, dann soll er nicht das Paket Color laden, sondern X-Color. Oder eben das andere Beispiel ist, nicht das Paket Make-IDX verwenden, sondern das Paket verwenden. Sodass man einfach an der Stelle Probleme, die aufgetreten sind, wo einfach die Erfahrungen, die ich an verschiedenen Stellen gesammelt wurden, dass die auch wirklich mit in die Gesamtheit der Skripten einfließen und dass man da das Niveau insgesamt halt auch mit anhebt, wenn man Fehler an einer Stelle korrigiert. Dann, was man auch von Programmiersprachen zum Beispiel kennt, so ein Test, werden alle Befehle, die man selbst deklariert hat, also die man selbst angelegt hat, werden die auch überhaupt verwendet, dass es in dem Sinne keine sinnlosen oder verwaisten Deklarationen gibt. In der Programmiersprache ist das eben, werden alle Variablen, die deklariert werden, auch verwendet. Das ist dann im Prinzip dann ein etwas schwieriger umzusetzen, also nicht so ein Einzeiler, den ich mit grep machen könnte, sondern eben sowas, wo ich dann auch wirklich eine Liste von der definierten Befehle pflegen muss. Und genauso, wir haben dann für die Skripten dann dieses Paket Endtheorem verwendet. Wenn man sich darauf bezieht, muss man über Hyperref spezielle Autoref-Befehle definieren. Und da war eben dann einfach die Geschichte, ist Paket Hyperref eingebunden und das Paket Endtheorem. Dann müssen für die selbst definierten Theoremumgebungen auch entsprechende Autoref-Name-Befehle definiert werden. Zum Beispiel eine Geschichte, die ich dann eben bei dem intensiveren Auseinandersetzen habe, war, dass Leerzeichen vor oder nach der Tilde, beziehungsweise vor oder nach einem Spatium, sind idiotisch. Also sie zerstören einfach die Funktion des, Leerzeichens bzw. des Spatiums. Deswegen Test mit rein, der genau diesen, genau nach solchen Fällen sucht und an der Stelle eine Warnung ausgibt. Achtung, hier an der Stelle zerstörst du gerade das Spatium. Oder halt auch inhaltliche Tests, die man einfach mit einbinden kann, wenn ich, dass man kein Komma oder sowas vor und so, also etc. Und so weiter, vor der Abkürzung und so weiter hat. Oder dass im Dokument nicht die nicht einfach drei Punkte gesetzt werden, oder sondern stattdessen der Dreipunkt auch wirklich verwendet wird. Ja, beziehungsweise dann andere Geschichten, die dass man prüft, sind entsprechenden bei den Paketen entsprechende Optionen auch gesetzt worden, die einfach notwendig sind. Ach so, und auch zum Beispiel jetzt noch der externe oder der Test, dass wenn man das Paket Index lädt, dass dann entsprechende Indexanweisungen auch irgendwo im Dokument auftauchen müssen. Also dass nicht blindlings irgendwelche Pakete geladen werden, die überhaupt nicht genutzt werden. Und so ist dann eigentlich so die Script-Check mit der Zeit gewachsen und ich habe dann einfach viele Prüfungen, einfach viele Fehler, die ich beobachtet habe, da eingepflegt. Und auf die Art und Weise kann man ja einfach auch mit eben eine gewisse Qualität sicherstellen, beziehungsweise auch gewisse Fehler vor der Wiederholung sichern. Und wer im Prinzip in die Richtung Automatisieren gehen will, dem sei das echt angeraten, dass man auch automatisierte Prüfungen, automatisierte Tests mit einbaut. Ein Problem ist, Tesh ist an sich schwer zu parsen. Also wer anfängt und irgendwie an Tesh irgendwie Informationen versucht daraus zu holen, es wird schwierig. Also eine wirkliche vollständige Überprüfung, dass man sagen kann, dieser Fehler ist definitiv nicht drin, ist eigentlich unmöglich. Weil man in Tesh als Programmiersprache kann man vieles machen und es gibt viele Möglichkeiten, diesen Test auszutricksen, gewollt oder ungewollt. Beziehungsweise das andere riesige Problem sind Umgebungen, die direkt die Ausgabe machen, also Verbatim-Umgebungen. An der Stelle bin ich dann einfach zu der Erkenntnis gekommen, dass es sinnvoller ist, diesen Script-Check abzuschalten, dass man also im Dokument sage, die folgenden Zeilen überprüfe nicht. Ich weiß, dass da, dass der Code, der da drinnen steht, in Ordnung ist. Und aber du wirst es nicht erkennen. Also einfach, dass man sein Prüfprogramm auch gezielt deaktivieren lassen kann an gewissen Stellen im Dokument, weil es einfach zu schwierig ist, die, dieses Test zu parsen. Nachteile meines Programms, also wer sich eventuell daran ein Beispiel nehmen will oder wer es irgendwie selbst einsetzen will, sind, dass das Programm zeilenweise arbeitet und Fehler nicht erkennt, die über das Zeilenende hinausgehen, beziehungsweise Math-Mode oder eben auch Verbatim wird nicht erkannt und dementsprechend kommt es auch häufig zu Fehlern, wo einfach keine Fehler sind, die auch wirklich inhaltlich korrekt sind, also die False Positives. Als Hinweis noch, wer das im Prinzip dann wiederum die Ausgaben von solchen Tests weiterverarbeiten will, diese sollten wirklich auch leicht zu parsen sein. Wir haben es dann einfach gemacht, dass die Ausgaben von dem Script-Check auch entsprechend mit auf die Webseite gekommen sind. Und dort natürlich von dem PHP bzw. jetzt von den Python-Skripten irgendwie gelesen werden mussten. Fazit dieser ganzen Aktion, dieses ganzen Projekts ist eigentlich, dass ich in den 4 Jahren, die es gelaufen ist, wirklich nur eine Handvoll Leute gefunden haben, die mitgewirkt haben, die geholfen haben. An der Stelle muss ich echt, also es war desillusionierend, und aber andererseits ist es das, was eigentlich auch, woran Open-Source-Projekte kranken, an den Mitstreitern. Aber selbst Dozenten waren nicht wirklich hilfreich, ja, und wir haben dann irgendwann ein Webformular eingebaut, das hat auch überhaupt nicht geholfen. Wir haben ganz wenig Fehlermeldungen und sowas bekommen, es war eigentlich so dieses Ganze etwas oder sehr deprimierend zu sehen, dass es zwar regelmäßig den Abruf aus der Uni dieser Skripten gibt, dass wirklich die Nutzer da sind, aber keiner gibt einmal irgendwie ein bisschen Rückmeldung oder gar hilft dabei. Aber für mich persönlich ist einfach die Erkenntnis, ich habe viel über Tesh gelernt, ich habe viel über diese Automatisierbarkeit, also wie ich im Prinzip das Tesh Ausgabe fertig machen kann, und auch die Programmierfähigkeiten sind einfach bei mir gewachsen. Und das waren im Prinzip so die Erfahrungen, die Erkenntnisse, die ich aus diesem ganzen Projekt mitgenommen habe. An der Stelle also vielen Dank an Ihre Aufmerksamkeit und speziell muss ich echt sagen an Jens für seine Mitarbeit, der wirklich jetzt seit Jahren auch an dem Projekt mitgearbeitet hat und mitgeholfen.
Ja, dann vielen Dank an Jörg Sommer. Und wenn es noch Fragen gibt, in 5 Minuten sind noch.
Ich glaube, ich weiß, warum Google die PDFs nicht sonderlich mag. Und zwar macht LaTeX ganz extrem hässliche PDFs mit ganz komischen Zeichen, zum Beispiel die Ligatoren oder so. Das merkt man zum Beispiel, wenn man Text aus einer Text raus copy-pasten will. Da kommt dann nur Garbage raus.
Nicht unbedingt. Das hat was, da müssen entsprechende Einstellungen mitgemacht werden. Also wie
ist es bei meinen Dokumenten immer so, dass Copy-Paste da absolut unmöglich ist aus den Dokumenten raus. Ne?
Okay, also die Erfahrung habe ich eigentlich nicht gemacht. Was mit, das könnte mit solchen Geschichten zusammenhängen, dass man Font-Eng lädt und entsprechende Schriften anders einstellt. Da kann ich jetzt sagen, jage Script-Check drüber und er wird dir entsprechende Fehlermeldungen liefern.
Okay.
Ja, wie das PDF intern, wie gut oder schlecht das ist, das kann ich nicht sagen.
Ja, also ich würde gerne fragen, die Skripte, die gibt es auch bei dir auf der Webseite?
Ja, die sind mit auf der Webseite drauf. Also wer sich über höhere Analysis oder sowas interessiert, der kann sich dort das Skript runterladen. Das ist ein ausführliches, oder zum Beispiel eine Vorlesung über Logik, habe ich gehört. Also die sind öffentlich zugänglich. Und ich habe teilweise auch schon, oder an den Zugriffsstatistiken sieht man auch, dass Leute von extern zugreifen.
Gibt es Probleme außerhalb des reinen Technischen, nämlich auch die Frage, inwieweit Dozenten es gern haben, wenn das, was sie so gedacht haben, von anderen eigentlich unkontrolliert weiterverwendet werden kann? Das heißt, wollen die wirklich Deutschland lehren oder nur jener Studenten?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, trifft uns der Vorteil dessen, dass sich die Dozenten nicht dafür interessieren. Ich weiß, dass ein Prof mal ganz konkret von einer anderen Gruppe ein derartiges Skript verboten hat. Also da gab es richtig Zoff. Aber an uns ist nie ein Prof rangetreten und hat gesagt, wir möchten das nicht. Oder ganz und gar, bitte füge noch diese und Sachen Informationen, mach das besser oder sowas. Das sind eher mal noch solche Sachen, die nebenbei irgendwann gesagt werden, aber dafür interessieren die sich irgendwie nicht. Also muss ich leider sagen, es kommt nicht, dass da einer sagt, ich will das nicht oder bitte verbessert das, bitte fügt noch die und die Informationen ein. Das ist schade. Was? Ja, oder gut, man ist im Prinzip vor derartigen Repressalien, sprich Klagen und sonstigen verschont, weil... Ja, oder eben den Selbstdarstellungen der Dozenten, die dann das Skript natürlich so gerne hätten, dass sie als Gott dargestellt werden.
Also ich kann da vielleicht ergänzend dazu sagen, dass ich in den ganzen Vorlesungen die Skripte relativ offensiv bewerbe, auch immer unter Beisein des jeweiligen Dozenten. Und also es gab da noch mir gegenüber noch nie eine wirklich negative Reaktion. Es gibt aber den einen oder anderen Dozenten, der zu mir sagt, naja, ich möchte nicht, dass ein Dokument, also ein schlechtes Dokument im Netz steht, wo mein Name drauf steht. Daher, wenn das Skript fertig ist, gib das mir. Ich will es drüber lesen und ich gebe dir eine Korrektur. Also das habe ich in einigen Fällen gehabt, dass ich das dann dem jeweiligen Professor gegeben habe am Ende. Der hat das dann den Ausdruck halt manuell durchkorrigiert. Ich habe die Korrekturen wieder eingepflegt und dann war das halt für den sozusagen in Ordnung. Und ja, wie gesagt, also eine wirklich negative Reaktion habe ich persönlich noch nie erlebt und ich hoffe, das bleibt auch so.
Ja, wobei da jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich einfach keine neuen Skripten kommen werden, sondern uns fehlen einfach, oder mit Jens Studiumende wird einfach auch das Projekt sterben. Leider. Ja, Herbert wird jetzt wollen. Ansonsten, ich bin mit am Dante-Stand, wenn ich nicht gerade auch noch Vortrag setze, wenn irgendwie ganz konkret Fragen sind, oder halt jetzt noch direkt jetzt im Anschluss.